Heute zu Gast Isabelle Rocher von CEOS.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Bonjour, mes amis. Et salut pour un nouvel épisode. Quelque chose à voir avec la logistique. So würde die Begrüßung in unserem Podcast auf Französisch heißen, zumindest so in etwa. Da ich aber nach der Pflichtphase in der Schule Französisch abgewählt habe, starten wir mal wie gehabt. Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe die große Freude, meinen lieben Co-Moderator Jörg bei mir zu haben. Grüße, Jörg.
Hola. Hallo.
Damit haben wir auch deine Französischkenntnisse geklärt. Jörg, du, ihr alle da draußen, jeder kennt wahrscheinlich Zalando. Nicht zuletzt wegen der damaligen TV-Werbung Schrei vor Glück, bei der regelmäßig Paketboten angeschrieben worden waren. Fun Fact, die Kampagne wurde zweimal in Folge mit dem Award für die schlechteste Werbung des Jahres gekürt. Habe ich übrigens auf der Zalando-Webseite gelesen. Was also 2008 damals entstanden ist bei Zalando, ist jetzt 16 Jahre später so weit, dass es eigentlich nahezu jeder Online-Konsument in irgendeiner Form schon mal gehört hat. Bei 10,1 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr und gut 16.000 Mitarbeitern auch nicht unbedingt ein großes Wunder. Und was Zalando gut gemacht hat, kann man wahrscheinlich sehr unterschiedlich betrachten. Da wir aber ein Logistik-Podcast sind, würde ich einfach mal ganz frech behaupten, zum einen das Verständnis für die Bedürfnisse der Kundinnen und dazu gehört natürlich auch die Logistik mit dem Drang nach schneller Lieferung, unkomplizierte Retoure, die es schon sehr, sehr früh gab und einem sehr umfangreichen Sortiment. Fast schon offensichtlich also, dass man hier die firmeneigene Expertise vermarkten könnte. Und das bringt uns auch zu unserem heutigen Gast, Isabelle Rocher. Isabelle lebt bereits lange im schönen Frankreich und daher auch mein französisches Intro, das ich hoffe soweit korrekt war. Aber um meine Französischkenntnisse soll es gar nicht gehen, sondern um Isabelle. Isabelle ist nämlich Director Commercial Operations and Partner Care bei CEOS, einer Zalando-Brand. Davor war Isabelle unter anderem bei Autostore, DS Smith, Amazon, E3 Neo, Savoir in unterschiedlichsten Funktionen. Isabelle, schön, dass du bei uns bist. Und bevor wir darüber sprechen, was CEOS überhaupt ist, lass uns mal mit folgender Frage starten. Was treibt dich eigentlich von diesen vielen technischen Stationen, die ich gerade aufgezählt habe, zu Fashion-Logistik bei Zalando?
Also erstmal super, dass ich da bin, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich richtig, mit euch den Podcast zu machen. Das ist das allererste. Deine Französischkenntnisse können wir noch ein bisschen aufpolieren, aber das machen wir vielleicht außerhalb mal.
Hat sich super angehört.
Hat sich aber ganz gut vorfussiert. Kann man aber noch verbessern, aber nichtsdestotrotz, ich danke dir. Das ist eine richtig nette Geste, über die ich mich freue. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ich bleibe im Logistikbereich. Das Einzige, was sich im Grunde ändert, ist, dass ich die Industrie ein bisschen aus dem anderen Standpunkt mehr anschaue, aber Logistik bleibt Logistik. Und von daher fand ich das natürlich ganz, ganz spannend, als man mir den Job angeboten hat, im Grunde was aufzubauen, was es in der Industrie noch nicht gibt. Und die Vision von damalig hieß es noch Zalando B2B, war so spannend, dass ich gesagt habe, da möchte ich mitmachen und das mit aufbauen. Und CEOS, was ist CEOS? Wir haben im Grunde im letzten Jahr im Oktober einen Soft-Launch gemacht für CEOS Fulfillment Solutions. Das ist im Grunde das Produkt, was über CEOS vertrieben wird. Und CEOS steht im Grunde für Zalando E-Commerce Operating System. Und was dahinter ist, denke ich, wollen wir tiefer eintauchen.
Ja, das Operating System klingt natürlich schon mal sehr mächtig. Und du hattest es interessanterweise schon so formuliert, dass es uns ein bisschen hilft fürs Gespräch. Du hattest nämlich gesagt, das Fulfillment ist ein Teil dessen. Und das finde ich ganz interessant, weil als ich ehrlicherweise zum ersten Mal drauf geguckt habe, habe ich gedacht, okay, Zalando ist jetzt ein Fulfillment-Dienstleister. Und das war's. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was reinbringen. Ich meine, lass uns gern ein bisschen damit starten, zu verstehen, was versteht ihr unter E-Commerce Operating System? Und dann können wir später ein bisschen reingehen in das Fulfillment-Thema, das ihr schon gelauncht habt.
Ja, also das Operating System, was wir festgestellt haben, ist, dass im Grunde unsere Marken, die mit uns ja schon über Zalando Fulfillment Solutions gearbeitet haben, im Grunde das ganze Marktplatzerweiterung, wenn es um deren Business Expansion geht, das Ganze sehr, sehr komplex ist. Das heißt, im Grunde muss man sich vorstellen, ich nehme jetzt mal Marke A, die sagt, okay, ich verkaufe jetzt über Zalando, aber ich verkaufe auch über About You, über ASOS, Otto. Das heißt, ich muss jedes Mal marktplatzspezifisch integrieren. Das heißt, ich habe unheimlich viele verschiedene Touchpunkte. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Requirements, also die Erwartung von jedem Marktplatz anders ist, wenn es für Data Mapping geht und so weiter und so fort. Das ist die erste Integration, die machen müssen, die schon sehr, sehr komplex sind. Die zweite Integration kommt dann, wenn es in die Logistikseite geht, zu sagen, okay, machen wir das selber oder machen wir Outsourcing. Okay, das ist jetzt nochmal ein Thema. Und dann kommt, jedes Land hat seine eigenen Delivery-Gewohnheiten. Also die Franzosen wollen das über nach Hause geliefert bekommen. In Italien möchte ich mit Cash on Delivery bitte bedient werden. In Polen möchte ich es gerne in Lockerstationen haben. Das sind alles Komplexität, der sich eine Marke stellen muss und die im Grunde International Expansion unheimlich anstrengend macht. So, und wenn wir von einem Operating System sprechen, sagen wir, okay, wir haben das erkannt und wir geben euch im Grunde die Möglichkeit über eine einzige Integration, das heißt über ein einziges API in unsere Plattform reinzukommen und wir connecten euch dann im Grunde zu den ganzen Marktplätzen, die es gibt, europaweit und ihr habt deshalb auch über unser Logistiknetzwerk im Grunde Zugang zu dem ganzen Zalando-Netzwerk, was in Europa ja ist. Das heißt, wir haben 12 Fashion- und Lifestyle-spezifische Fulfillment-Centers. Wir geben Zugang zu 20 Return-Center. Wir geben Zugang zu 40 lokalen Carriern. Und das alles mit einer Integration. Und warum wir von einem Operating System sprechen oder einem Ökosystem, ist, wir haben im Grunde die logistische Infrastruktur, auf der wir aufbauen. Wir haben einen Software-Layer, der ihnen im Grunde hilft, den Brands Profitabilitätsdaten rüberzuspielen, zu sagen, okay, dieser Artikel funktioniert super gut in diesem Marktplatz, in dem Land. Wir können die Returns minimisieren, dadurch, dass wir Data-Tracking machen und dann bestimmte Markt- und Marktplatz- und Country-Kombinationen auflösen können, sodass wir das reduzieren. Und von daher sind wir kein einfacher 3PLer, weil wir darüber absolut hinausgehen. Und dann gibt es noch der dritte Layer, das müsst ihr euch wie so eine Pyramide vorstellen. Also der erste Layer ist Logistik, der zweite Layer ist Software und der dritte Layer ist im Grunde Services. Und was ist das? Könnte man sich in der Zukunft vorstellen, dass wir sagen, okay, wir wissen, dass eine Marke, wenn die live gehen will, Fotoproduktion haben muss oder sie braucht Text Advisory. Das sind alles Services, die wir mit integrieren wollen, nicht in-house, sondern ein Ökosystem bilden mit Third-Party-Providers, die uns damit unterstützen. Das heißt, es ist wirklich ein Win-to-Win-to-Win für jeden.
Wenn wir jetzt das mal versuchen aufzudröseln und ich nehme mal den ersten Teil raus, ne, wo du gesagt hast, okay, wir bauen quasi Schnittstellen zu den relevanten Marktplätzen. So als erstes Thema, das du genannt hast. Das würde ja ein Stück weit bedeuten, dass jemand beispielsweise über About You bestellt, aber im Hintergrund wickelt Zalando eigentlich die Bestellung ab.
Nicht Zalando, aber CEOS.
Eine Zalando-Brand.
Aber mit Data Segregation, also ganz compliant.
Ja, ich frage mich da, wie ihr das macht. Also habt ihr da nicht den Nachteil, dass ihr quasi andere Plattformen dadurch auch facilitatet? Also dass ihr eigentlich die Konkurrenz damit stärkt?
Es ist eine super gute Frage, die wir oft gestellt bekommen. Nein, also wir sagen es mal so. Was wir sehen ist, unser Kunde ist die Marke. Und die Marke, mit denen wollen wir zusammen weiterarbeiten. Und was wir wirklich anbieten, ist zu sagen, okay, im Grunde könnt ihr euer Risiko für Internationalisierung outsourcen, indem wir euch da unterstützen. Wir sind auch sehr, sehr flexibel. Das ist auch ein Unterschied. Was wir anbieten, sind zum Beispiel die Marke B jetzt. Sie möchte für 6 Monate versuchen, über La Redoute in Frankreich den französischen Markt zu ergattern. Da brauchen die keinen 3-Jahres-Vertrag mit irgendeinem anderen Provider unterzeichnen. Die können im Grunde bei uns mit 2 Klicks den Marktplatz hochladen und uns das dadurch, dass das Inventar ja sowieso bei uns liegt, wenn der Auftrag reinkommt, schicken wir es raus. Und wenn das nicht funktioniert, kann man das nach 6 Monaten auch wieder runternehmen. Und da ist genau dieses ist ein Value Driver, den es im Markt im Moment noch nicht gibt. Und nochmal zur Frage zurück, ob wir sagen, dass wir unsere Konkurrenten, also Zalando-Konkurrenten stärken. Nein, wir glauben sehr ans Ökosystem und unsere Marken wollen weiter wachsen und wir geben ihnen die Möglichkeit. Wir wachsen ja mit und auch About You wächst mit. Ja.
Ist es nicht so, jetzt wischte mich tatsächlich so ein Stück weit auf dem kalten Fuß, weil so tief bin ich da gar nicht drin und so viel habe ich gar nicht erwartet, was jetzt kommt. Aber ist es nicht ein Stück weit auch so, dass das ein Gedankengang ist, den auch andere versuchen? Wir hatten jetzt gerade das Beispiel About You. Ich glaube, die haben auch so B2B-Solutions und sagen, okay, wir versuchen das auch und wahrscheinlich haben die einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz und sagen, okay, wir bauen dir auch die Schnittstelle meinetwegen zu Zalando und zu Otto und was weiß ich, wer alles relevant ist. Ich kann mir vorstellen, dass es für Marken natürlich auch sehr, sehr schwierig ist zu differenzieren, was eigentlich der einfachste Weg ist. Ich meine, zum einen ist natürlich der kurze Weg wahrscheinlich, okay, ich habe vielleicht eh schon Fulfillment bei Zalando, dann mache ich da weiter und schalte das quasi frei für andere Marktplätze. Aber wie ist der klassische Pitch?
Ja, der klassische Pitch ist ja so, dass wir im Grunde können auf 2 sehr starke Sachen aufbauen. Die erste starke Infrastruktur ist halt die Logistik, die besteht. Wir haben wirklich das stärkste Fashion- und Lifestyle-orientierte Logistiknetzwerk in Europa. Mhm. Das haben wir nun mal. Und daraufhin bauen wir auf. Und das zweite ist, dass wir auf eine sehr loyale Customer Base zurückgreifen können. Dadurch, dass wir halt Zalando Fulfillment Solution schon seit 4, 5 Jahren oder 6 Jahren schon fast live haben. Und die uns einfach vertrauen damit. Und es ist ja auch nicht so, dass wir diese Multi-Channel oder diese SEO-Fulfillment-Geschichte alleine entwickelt haben, sondern das ist entstanden mit vielen Diskussionen der verschiedenen Marken, die auch in diese Richtung gepusht haben. Und von daher war das nicht, also nicht nur, wir hatten die Idee schon 2020, 2021 kam die hoch, wo wir gesagt haben, das ist einfach eine Möglichkeit, auch für Zalando den restlichen Markt mit zu bedienen. Ja, das ist wirklich going beyond Zalando Channel. Ja, das ist wirklich, um der ganzen Fashion- und Lifestyle-Industrie die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln.
Eine Plattform lebt ja davon, dass möglichst viele Nutzer auf ihr sind. Ich habe jetzt bei euch gesehen im Diagramm, dass ihr über 50 Millionen aktive Kundinnen habt. Habt ihr irgendeine Art für Incentivierung jetzt nach dem Soft-Launch, um erstmal diese Skaleneffekte aufzubauen?
Nee, weil, also wie gesagt, wir arbeiten ja mit Marken zusammen, die ja sowieso schon mit uns auf Zalando Fulfillment Service sind. Der Pitch, den habe ich euch gerade gegeben. Wir geben denen die Möglichkeit zu sagen, okay, im heutigen Geschäft, wie sieht's aus? Möchtet ihr internationalisieren? Habt ihr irgendwelche Logistik, Probleme mit eurer Supply Chain? Wie können wir euch weiterhelfen? Ich meine, wir sehen das ja selber, je nachdem, was für ein Assortment wann der Inbound funktioniert. Wir haben ja die Daten, die wir mit den Marken natürlich teilen und können denen auch da so ein bisschen Consultancy-Service geben. Und wir bieten ihnen einfach an, risikofrei zu internationalisieren. Ja, oder ihre Profitabilität zu steigern, indem sie genau wissen, was im Grunde in der Zukunft in ihrer Supply Chain passiert. Weil, wie gesagt, nochmal unsere Big Vision und das, was wir auch heute in den Capital Market Days ganz frisch rausgegeben haben, ist ja diese SEOs Vision, ist ja im Grunde, es gibt 4 verschiedene Pain Points in der Industrie. Das erste ist diese vielen Integrationen in die verschiedenen Provider. Das ist das erste. Das zweite ist Inventory Split. Ja, dadurch, dass du deine eigenen Shops bedienen musst oder aber auch die verschiedenen Kanäle. Das dritte ist keine Visibilität und keine Kontrolle über die verschiedenen Inventar, weil die halt auch überall verschieden liegen und weil auch die ganzen Tools, jede Plattform und jeder Provider hat sein eigenes Tool und im Grunde musst du das alles selber zusammenbringen. Und last but not least, heute, wenn du jetzt auf About You ein T-Shirt von Kazar bestellst und eine Jeans von Pepe Jeans, kriegst du wahrscheinlich 2 Parcels. Ja, dadurch, dass beide Brands bei uns integriert sind, schicken wir das in einem, wir konsolidieren den Auftrag und schicken dann in einer Box raus. So, das sind diese 4 Pain Points. Und wo unsere Lösung ansetzt, ist zu sagen, statt dass wir jetzt so viele Integrationen haben, haben wir nur eine. Alles ist es wirklich um ein Wort herum zentriert. Das ist One. One Integration, One Control Panel, One Stock Pool und One Parcel. Und das ist für eine Brand, also für eine Marke natürlich super interessant.
Ist es denn so, dass das eigentlich gar nicht so ein großer Aufwand war, weil ihr vielleicht sagt, das ist der Zalando Tech Stack, den wir eh benutzen können, oder ist das komplett neu? Wie
Nein.
ist das entstanden?
Ja, das ist genau das, Andreas, was passiert ist. Das heißt, wir externalisieren die Zalando Capabilities, die Zalando aufgebaut hat, um das Business zu scalen, was es heute ist. Das heißt, da ist der Logistics Stack, Tech Stack und auch der Service Stack.
Du hast eben das darum beschrieben, eben diese Marke One, auch One Parcel, auch der Begriff davor, wo ihr eben alles in einem Produkt implementiert. Mache ich mich da als Hersteller in gewisser Form abhängig, das eben in der Komplexität outzusourcen? Und die Folgefrage wäre, inwiefern habe ich da Transparenz darüber, falls ich irgendwann überlege, das wieder von dieser Plattform zu nehmen und ein Eigenregie zu machen?
Ja, also was wir generieren wollen, ist Wert und nicht irgendwelche Abhängigkeit. Ja, und deswegen sagen wir auch, wir brauchen, also wenn wir in die Vertragsdiskussionen gehen, sagen, wir haben keine 3 Jahre Minimum, wo ihr mit uns leben müsst, sondern ihr probiert es jetzt und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann könntet ihr auch wieder runter und dann haben wir natürlich ganz normalen Datenschutz. Das, was wir machen müssen, um Datenschutz zu gewähren, wird auch ganz arg gemacht. Und ich meine, wir haben ja Compliance-Checks und Audits, also von daher machen wir das schon ganz richtig. Was, glaube ich, unheimlich interessant ist, ist auch zu sagen, diese 3 Produktlayer, die wir haben, Logistik, Software und Service, können entweder integriert benutzt werden oder aber nur ein Teil davon. Das heißt, wenn morgen eine Marke sagt, meine Logistik funktioniert eigentlich ganz gut, ich gebe dir wahrscheinlich nur einen Teil. Schau mal, dass du mir von der geografischen Lage Südeuropa abwickelst. Aber ich möchte gerne deinen kompletten Stack von Service und Software haben. Dann können sie das machen. Ja, das ist super flexibel. Das heißt, wir passen uns im Grunde oder die Marke kann sich so das auswählen, was sie braucht, um im Grunde ihre logistische operativen, na, wie sagt man, ich bin heute wirklich nicht auf Deutsch, sondern mehr auf Englisch.
Das kannst du auch Französisch sagen.
Nee, eigentlich in Englisch, das ist seamless Logistics Operations, dann wirklich auch so funktioniert. Ja. Und was wir festgestellt haben, ist, dass, ich meine, wir hatten die erste Marke ist schon 2022 im Q4 los, haben wir losgelegt mit Piloten. Und ich meine, wir greifen jetzt auf 1,5 Jahre Daten zurück. Was uns unsere Partner oder beziehungsweise was uns die Marken sagen, ist, sie haben im Grunde die Ressourcen, die sie dafür aufgebracht haben, um im Grunde die ganzen Marktplätze und die ganzen logistischen Abwicklungen dazu unter Kontrolle zu haben, können sie mittlerweile in ihr Core-Business mit einarbeiten, weil sie im Grunde die Möglichkeit haben, alles übers Laptop abzuhandeln. Und das ist ja auch genau unsere Vision. Also mein Wunsch ist mir zu sagen, morgen schickt eine Marke uns einen vollen Container mit ihrem Inventar und dann machen sie das Laptop auf, lehnen sich zurück und fangen an zu traden.
Mhm. Wenn du von Marken sprichst, dann meint ihr in aller Regel wahrscheinlich primär Fashion. Wenn ich mir Zalando aber an sich angucke, dann kommen mir da immer mehr Sachen hinzu. Accessoires, die gehen irgendwann bis zu Koffern. Beauty macht ihr, glaube ich, auch. Das heißt, das wird schon immer mehr. Ist das auch so ein Gedankengang, da auch das für CEOs dann natürlich in den entsprechenden Verticals auszurollen?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen sagen wir ja, wir sind das Operating System für Fashion und Lifestyle. Und Beauty gehört mit dazu, Accessories. Also ja, wie gesagt, da gehen wir den gleichen Weg.
Inwiefern achtet ihr jetzt schon auf die Diversifizierung des Kunden oder der Kunden an sich? Es gibt natürlich auch da Unterschiede, gerade bei der Saisonware. Du hast aber auch schon gesagt, okay, Lifestyle könnte noch so eine sehr spannende Vertical sein. Gibt es für euch so ein No-Go aktuell, was bei CEOs im Rahmen der Verticals natürlich jetzt nicht Maschinenbau, das ist klar, nicht passen würde?
Ja, im Grunde all das, was nicht in unsere Lage reinpasst. Also wir machen zwar Sportartikel, aber im Moment haben wir noch keine Lösung, um jetzt Skier einzulagern oder Surfbretter oder so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir davon zurückscheuen, weil wir reden ja auch von einem Ökosystem. Und wir könnten uns auch sehr, sehr gut vorstellen, mit unseren Partnern im 3PL-Bereich zusammenzuarbeiten, weil ich meine, das sind nicht, also wir sehen uns da nicht als Konkurrenz, sondern eher als Businesspartner an. Ich meine, wir arbeiten ja heute auch schon mit Logistikern zusammen. Und was wir da nicht selber machen können in-house, kann man ja outsourcen. Wie gesagt, die Idee vom Operating System und Ökosystem ist im Grunde genau die Vision. Ja. Mhm.
Was mich speziell bei den Lagern mal nochmal interessieren würde, wäre so ein bisschen der Gedanke, nutzt ihr dafür Bestandslager, Bestandslogistik, das heißt die, wo ihr auch den normalen, ich sag mal, den normalen Zalando-Kram abwickelt, oder gibt es separate Standorte, die ihr quasi nur dafür nutzt?
Nee, wir stützen uns wirklich 100% auf das Zalando-Netzwerk.
Das finde ich total interessant, weil du natürlich oft bei sowas dann in Schwierigkeiten manchmal kommen könntest, wenn du feststellst, okay, ich erreiche jetzt beispielsweise kritische Massen, ich erreiche Peaks, ich sage jetzt beispielsweise, mein Sorter ist voll ausgelastet, was priorisiere ich dann? Und dann wirft man Unternehmen schnell mal vor, die das machen, den Ansatz, separate Geschäfte abzuwickeln, gibt es ja häufig, dann wirft man Unternehmen schnell mal vor, das eigene Geschäft zu priorisieren, was du natürlich nicht machen kannst, weil dann verlierst du wiederum die Kunden, die du hier hast. Wie gestaltet ihr das? Wie sieht das im Logistik, in den Operations aus und vor allem in der Software dann am Ende?
Ja, das ist ein Ringfence-Stock. Das heißt, es gibt keine Prio, sondern wir haben im Grunde sichergelegt, dass unsere Software das so ablegt, dass wir im Grunde, also einmal haben wir im Moment keine Kapazitätsprobleme, ja, und das, wir werden das auch weiterhin so auslassen, dass wir sagen, okay, lieber mehr als zu wenig. Ja, ich meine, natürlich ist es eine Kostengeschichte natürlich. Nichtsdestotrotz, im Moment haben wir, ich meine, ich habe, ihr glaube, ihr habt mitbekommen, wir öffnen auch noch zwei neue Warenlager, auf Deutsch gesagt. Eins in der Nähe von Gießen und das andere in der Nähe von Paris. Also von daher würde ich sagen, die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten 1,5 bis 2 Jahre werden wir diese Kapazitätsprobleme nicht haben. Ich sage, das sind Luxusprobleme. Und wenn wir in diese Luxusprobleme reinkommen, werden wir auch so disponieren, dass wir wieder Platz bekommen. Also, aber wir haben das auch mit der Software gelöst. Es kann auch mal ein Tag, ein Peak-Geschichte sein. Aber dadurch, dass wir Ringfence-Stock haben, werden die Marken da nicht von Zalando überrollt. Das können wir sichern.
Also gerade im Fashion-Bereich sind ja auch gerade die Anlieferung, das Belabeln von Artikeln, in welchem Zustand die Ware ist, sehr, sehr unterschiedlich. Wie geht ihr damit um? Ihr wisst ja teilweise gar nicht, wie das ankommt. Das heißt man bei seinem eigenen Bestand manchmal gar nicht, ob da zum Beispiel Regensaison gerade ist. Wie geht ihr damit um? Ihr müsst ja auf sehr viele Szenarien vorbereitet sein.
Nochmal, also was ganz wichtig ist, ist, wir erfinden ja jetzt nichts Neues. Zalando hat ja angefangen, erstmal selber für sich aufzubauen und dann kam das Partnerprogramm dazu, dass die Plattform dann aufgemacht hat und gesagt, okay, ihr könnt über Zalando-Plattform verkaufen und ihr könnt auch die Logistik mit integrieren. Das heißt, das sind ja Prozesse, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Und ob das jetzt für Zalando-Partnerprogramme, also über den Zalando-Channel funktioniert, also da, wo es verkauft wird, die operative Prozesse stehen ja auch weiterhin. Das heißt, es ändert sich ja nichts. Das heißt, die gleiche Qualitätskontrolle im Inbound besteht, ob das jetzt ein Zalando-Partnerprogramm Inbound ist oder ein Zalando-Wholesale Inbound ist oder aber ein CEOS Inbound. Das sind die gleichen qualitativen Prozesse. Und das Gleiche gilt auch für die SLAs. Das heißt, wenn wir liefern, im Grunde können wir den Marken helfen. Wir haben unsere erste Marke mit ihrem eigenen Webshop jetzt integriert. Das heißt, wir kümmern uns auch um die Logistik, deren eigenes von der Webshop von der Marke. Das heißt, da müssen ja auch die Lead Times funktionieren. Ja, und von daher sind das genau die gleichen Prozesse. Wir haben Marken, die sagen, wir liefern im Grunde länger als ihr, möchten mit Zalando on par sein oder auch mit ZFS on par sein. Und deswegen sind die auch sehr, sehr offen, uns das Inventar zu schicken, weil sie wissen, sie haben halt die Endkundenzufriedenheit mit der richtigen Lieferung, mit den richtigen Returns, mit den Reimbursements und so weiter und so fort. Das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, wir wirklich externalisieren das, was wir für Zalando gut gemacht haben, in den Markt rein.
Ich glaube, dass, was natürlich auch so ein Aspekt ist, den man manchmal so ein bisschen vergisst, ist das Thema Daten. Ich glaube, Jörg hat das ja zwischendurch schon gesagt, 50 Millionen Kunden oder KundInnen. Da weiß man natürlich relativ viel darüber, was passiert und auch wie Sachen ankommen, wo Sachen sein müssen. Und ich glaube, diese Herausforderungen, die du auch angesprochen hast mit den Bestandsmanagement beispielsweise. Ich glaube, das ist ein riesenkritisches Thema für viele Unternehmen, um herauszufinden, okay, brauche ich jetzt die gelbe Jacke im spanischen Lager oder brauche ich mehr davon in Zentraleuropa oder wo auch immer. Inwiefern würdest du sagen, dass dieser Datenschatz, den ihr ja habt und die Intelligenz, hoffe ich, aus diesen Daten was Sinnvolles zu machen, so ein Kernargument auch für viele ist?
Es ist, wie gesagt, das gehört mit zu unserem digitalen Layer-Software. Im Grunde Profitabilitäts-Use-Cases zu bauen, also durch Datenverarbeitung und zu gucken, Trendanalysen, und das geht dann durch das Control-Panel, sodass sie im Grunde sehr früh die richtige Entscheidung treffen können. Nochmal, unsere Vision ist zum Beispiel wirklich zu sagen, morgen, also ihr wisst ja selber, Daten stecken überall. Da gibt es Customer-Demand-Forecast-Daten, die liegen auf einer Seite. Dann hast du von der Produktion geht es in die Produktion, da hast du wieder Daten. Dann geht es in die Distribution, da gibt es wieder Daten und so weiter. Das zieht sich ja durch die ganze Kette durch. Und was wir bauen wollen, ist im Grunde connecting diese Daten, also die zu verbinden und durch dieses Control-Panel sehr, sehr früh der Marke die Möglichkeit zu geben, Inefficiencies auszulöten, zu sagen, okay, das funktioniert hier nicht. Wir müssen stärker vielleicht T-Shirts in dem Moment für Südeuropa produzieren. Wie kriegen wir die schnellstmöglichst in die richtigen Warenlager und so weiter und so fort, um im Grunde so ein richtig Streamline zu machen. Und wie gesagt, es gibt im Grunde keine Lösung, die dir die Möglichkeit gibt, diese Daten aufzuarbeiten. Und gerade mit AI ist es natürlich eine Möglichkeit, die dazukommt, jetzt die Vielfalt der verschiedenen Daten zusammenzubauen und daraus Trendanalysen zu machen. Und das sind halt diese Profitabilitätslever, die wir den Marken geben werden. Deswegen sage ich ja nochmal, wir sind kein 3PLer. Wir sehen uns eher als Enabler für Marken-Expansion an, als ein reines Logistikunternehmen.
Damit hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, nämlich die wäre gewesen, seht ihr euch eher als Facilitator von großen Marken mit mehreren Millionen Kunden, 10 Millionen Kunden aufwärts, Kundinnen aufwärts, oder seht euch eher als Einstieg für Marken, die neu sind, die noch gar keine Erfahrung haben, die eben zum Beispiel auf diese Trenderlösen zugreifen können, was wann passiert, weil ich ja das eben auch häufig gleicht und ihr habt eben das schon alles bei euch vorrätig.
Sowohl als auch. Wir haben kleinere Marken, die in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr stark sind, aber internationalisieren wollen. Das ist natürlich eine super, super Geschichte. Das können sie mit uns machen. Wir haben aber auch sehr, sehr große Marken, die sagen, okay, wir sind sehr, sehr stark. Angenommen, wir reden jetzt von einer englischen Marke. Die möchte nach Mainland Europe kommen, wissen aber nicht genau, wie sie das zu machen haben. Sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wie der Dachmarkt ausschaut. Und nutzen dann nur die Möglichkeit, also in Deutschland und groß zu werden. Sowohl als auch. Wir haben große Marken, die ganz 100% mit uns integrieren. Da haben wir mittlerweile 2. Und wir haben viele mittler, Midsize und kleinere, die 100% geben. Wir haben aber auch viele große, die sagen, wir nehmen nur einen Teil von eurer Lösung. Kleinere, das ist super flexibel. Und das ist genau das Interessante. Was wir machen ist, wir geben der Marke wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich fange klein an und wachse mit euch. Ja. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die ganz großen Marken schon ihr eigenes Logistiknetzwerk so weit ausgebaut haben, wo wir auch wissen, dass wir uns eher anbinden, als das 100% übernehmen.
So Plattformgeschäftsmodelle sind ja neuerdings oder seit einiger Zeit tatsächlich schon recht en vogue, würde ich mal sagen, um mein Französisch noch mal ein bisschen mit zu bemühen. Und ich habe in der Vorbereitung auch irgendwo gelesen, dass ihr so ein bisschen das Spotify der Mode seid, habe ich gelesen mit dem, was ihr da macht. Wenn du dir so unterschiedliche Marktplatz- und Plattformmodelle anguckst, was ist denn aus deiner Sicht eine gute Inspirationsquelle? Ist es tatsächlich so ein Spotify oder vielleicht eher so wie Nvidia beispielsweise, abgesehen vom jüngsten Erfolg an der Börse, ist natürlich toll. Aber was ist denn für euch ein gutes Role Model, wenn ihr auf so Geschäftsmodelle schaut?
Nee, ich glaube, wir kreieren unser eigenes, sage ich jetzt mal ganz arrogant. Aus dem einfachen Grund, wir nehmen das Gute von allen. Also Spotify hat ein super Modell. Wir haben die ganzen anderen Marktplätze. Jeder hat wirklich was Interessantes kreiert. Aber dadurch, dass wir etwas bauen, was es noch nicht gibt, müssen wir auch unser eigenes Businessmodell oder unser eigenes Plattformmodell bauen. Die Schwierigkeit bei uns ist, dass wir einen Mix haben zwischen physischem Modell und digitalem Modell. dass wir diese Sachen zusammenbringen müssen. Aha. Und von daher sage ich, wir haben eigentlich im Grunde gar keinen, wir haben die einzige Inspiration, die wir machen, kommt eigentlich aus dem Cloud Computing Bereich. Wenn man sich anschaut, wie im Grunde Cloud Computing die Tech-Industrie revolutioniert haben, unser Operating System nimmt da im Grunde den Blueprint. Das heißt, sie haben ja auch auf einem ganz starken Infrastrukturlayer aufgebaut, dann kam die Software dazu, um einfach die Infrastruktur besser zu benutzen und dann nochmal diesen Service-Layer, der drauf kam. Und wenn wir uns SEOS angucken, ist genau das, was wir auch machen. Wir bauen auch auf einem sehr starken Infrastrukturlayer. Das ist unsere Logistik und dann kommt die Software dazu. Und das sind halt diese ganzen Profitabilitäts-Use Cases, die wir durch Daten abfangen, die wir die ganzen Piloten, also Inbound Recommendation Piloten, die wir fahren, Return Reduction oder Minimization. Und das sind halt, das ist das Geschäftsmodell, was wir aufbauen wollen. Also wie gesagt, die Inspiration kommt eher aus der Cloud-Industrie, also aus irgendwas anderem.
Fernab von der Inspiration, du hast es aufgezählt und das klingt alles natürlich sehr, sehr viel. Das klingt auch nach sehr viel Kompetenz. Holt ihr euch bei dieser Lösung auch viele externe Partner an Bord oder ist vieles davon auch Eigenentwicklung von Zalando?
Ja, wie gesagt, wir nehmen das, was Zalando gebaut hat und jetzt als das SEOS-Team, wir haben auch noch unsere eigenen Ingenieure und Produktleute, um im Grunde dieses SEOS-Portal aufzubauen. Ja. Im Moment sind wir wirklich dabei, intern das aufzubauen. In der Zukunft kann es aber sehr, sehr gut sein, dass wir das, was wir nicht intern finden, weder bei Zalando noch bei SEOS, dass wir uns das extern dazu holen.
Also immer wieder eine Make-or-Buy-Entscheidung, um zu schauen, was macht denn eigentlich Sinn, tiefer in der Wertschöpfung zu sein und was entsprechend nicht. Ich finde das grundsätzlich total interessant. Hab ein bisschen Flashbacks, um ehrlich zu sein. Wir haben mal vor einer ganzen Weile, irgendwas Folge 50 oder so, weiß gar nicht mehr, mit HeyConnect gesprochen, die damals an den Start gegangen sind als Fiege-Startup, sage ich mal, beziehungsweise zwischenzeitlich dann von Fiege übernommen worden sind. Da war ja auch der Ansatz, ganz, ganz stark reinzugehen und zu sagen, okay, wir verbinden dich quasi mit allen für dich relevanten Marktplätzen. Und die Logistik, ja, die kann Fiege dann halt auch mitmachen als Logistikdienstleister. Hier finde ich aber den Ansatz fast noch interessanter, weil er ist ein bisschen umgedreht, weil er sagt, okay, wir haben das ja alles schon. Wir haben die ganze Infrastruktur um Logistik und die ganze Software haben wir auch schon mal gebaut. Jetzt nutzen wir das halt einfach mal und vermarkten das. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Weg hin zu eurem Produkt, natürlich habt ihr eine coole Brand drumherum gebaut und allem, aber ohne das despektierlich zu meinen, habe ich das Gefühl, dass der Weg zum eigentlichen Produkt gar nicht so ein weiter war. Wie würdet ihr denn das einschätzen aus eurer Sicht? Wie lange hat denn sowas gedauert und wie lange schwebt diese Idee vielleicht eigentlich auch schon mit bei Zalando, das zu machen?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Es kam, das ist der natürliche nächste Schritt gewesen, zu sagen, okay, wir haben ein super gut funktionierendes B2C-Business. Wir haben unheimlich viel Erfahrung gesammelt über die letzten 15 Jahre, haben das aufgebaut und wir wissen aber auch, dass der Markt insgesamt sehr viel größer ist. Von unserem B2C-Bereich wissen wir, dass wir ungefähr 15% davon abdecken wollen. Aber da gibt es, wie gesagt, noch die 85%, die da draußen rumschwirren. Wenn wir es nicht machen, macht es irgendjemand anders. Und wir denken, wir sind am besten dafür aufgestellt, dadurch, dass wir halt so eine starke Infrastruktur haben. Und von daher kam es dann irgendwann 2020, 2021, auch dadurch, dass halt die Marktplätze gesagt haben, wir müssen schon wieder unser Inventar splitten und so weiter und so fort, wo wir gesagt haben, eigentlich können wir das hier selber anbieten und machen. Und da ging es dann auch los. Ja. Und auch der organische Wachstum von Zalando Logistics Services. Ja, zu sagen, okay, eigentlich können wir die ganze Fashion- und Lifestyle-Industrie mit abdecken.
Ich fand Andreas' Intro sehr, sehr schön. Nicht nur, weil ich ihn zum ersten Mal Französisch sprechen hören habe, sondern weil er auch gesagt hat, dass Zalando auch einer ersten war, der zum Beispiel die Retoure deutlich anders gestaltet hat als andere Marktplätze oder Marken an sich. Aber hatte Zalando auch den großen Vorteil, weil sie einfach deutlich näher am Kunden waren als vielleicht andere Plattformen, als andere Händler und so der Weg noch kürzer war im Vergleich zu anderen?
Ja, sicherlich. Also wie gesagt, Zalando von Anfang an hat sie ja wirklich den Kunden ins Zentrum gestellt und gesagt, wir möchten im Grunde der Start für Fashion sein. Und wenn wir das sein wollen, sodass jeder kommt und erstmal guckt, was er bei uns bekommt, müssen wir natürlich auch hinten die Lead Times und auch die Retouren und so arg im Griff haben, dass die Kundenzufriedenheit natürlich nach oben geht. Ja. Und von daher haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Start gehabt, auch für CEOs zu sagen, wir bauen da weiterhin drauf aus. Ja. Wir geben den Marken die Möglichkeiten, im Grunde ihre Kunden auch mit ihrem eigenen Webshop zu sichern, dass sie im Grunde den gleichen Standard bekommen, der ein Zalando-Kunde bekommt. Ja. Und das ist auch, wir werden das auch weiterhin entwickeln, ja, weil wir einfach, zwar sind im B2B-Bereich unsere Kunden die Marke, aber die haben ihre eigenen Kunden und die stehen auch für uns sehr, sehr im Mittelpunkt. Ne?
Isabel, du hast uns die letzten 38 Minuten, die ja auf der Uhr stehen, ziemlich viel über CS erzählt und Dinge, die wir wahrscheinlich gar nicht wussten, weil wir im ersten Blick, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, drauf geguckt haben und gedacht, okay, die machen jetzt Fashion 3PL und tatsächlich ist es viel, viel mehr und das finde ich total spannend, finde das total interessant, wie ihr das Thema Kundenzentriertheit eigentlich von Tag 1 jetzt adaptiert in das Thema, jetzt nehmen wir mal unsere Kunden als die Marken und was wollen die eigentlich und wie können wir die eigentlich enablen. Von daher bleibt mir eigentlich nur ein Abschiedssatz, auf den ich mich auch vorbereitet habe und der lautet Merci beaucoup et à bientôt dans les prochains épisodes. Ich hoffe, das war richtig.
Das war super.
Guck, klappt es auch noch mit dem Französisch. Für alle, die kein Französisch sprechen, vielen Dank dafür und bis zur nächsten Episode.
Bei mir ist es ein schlichtes Au revoir.
Bei mir wird es Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Dankeschön.
Vielen Dank.